Ich lese aus Lukas 18, die Verse 10 bis 14. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Amen.
Das war noch nicht der Predigttext, der kommt jetzt erst. Er stammt aus dem Brief des Jakobus. Jakobus ist ja kein bedächtiger Theoretiker. Er ist ein zupackender Typ, ein engagierter und herausfordernder Prediger. Und seine Rede ist oft eindringlich und ungestüm. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er dringt auf Tat und Entscheidung. Ich lese aus dem 4. Kapitel seines Briefs die Verse 4 bis 10. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen, und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist starker Tobak. An wen schreibt Jakobus? Er wettert hier, ihr Abtrünnigen, ihr Sünder, ihr Wankelmütigen, müssen wir uns diesen Schuh anziehen? Ich denke, keiner muss. Wir dürfen den Text aber als Einladung verstehen, zu prüfen, ob er uns betrifft oder nicht. Im Folgenden möchte ich dazu etwas Hilfestellung geben. Der Brief ist ganz allgemein an judenchristliche Gemeinden in der Zerstreuung gerichtet. Zerstreuung heißt, es waren Gemeinden außerhalb Judäas oder Galiläas. Solche Gemeinden gab es zu der Zeit viele in vielen Städten des Römischen Reichs. Sie waren in der Anfangszeit des Christentums entstanden. Diese Gemeinden lebten in einer heidnischen Umgebung und waren deshalb dem Heidentum der damaligen Zeit ausgesetzt. Er redet zu Leuten, die sich Christen nannten, aber ihr Herz aufteilten. Auf der einen Seite der Glaube an Jesus, auf der anderen wollten sie auch in dieser Welt zu etwas kommen und gut leben. Und das ging natürlich besser und schneller, wenn man sich auf Kompromisse mit der Umwelt, mit dem Heidentum eingelassen hat. Kontakte pflegen kennen wir ja. Und so waren sie sonntags Christen und im Alltag, nun ja, da heulten sie mit den Wölfen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Auch wir leben in einer Umwelt, die uns herausfordert, unsere antiquierten Maßstäbe beiseite zu lassen. Vorteilsnahme ist Kavaliersdelikt. Eine Hand wäscht die andere. Millionen und Milliarden werden mit Betrug und Tricksereien veruntreut. Und da ist dann natürlich die Versuchung groß, das, was da im Großen geschieht, auch in unserem kleinen Bereich zu praktizieren. Steuern optimieren, Schwarzfahren mit Bus und Bahn, private Ausgaben als Betriebsausgaben abzurechnen und überhaupt uns Vorteile zu verschaffen auf Kosten anderer oder auf Kosten der Allgemeinheit. Wenn Politiker Hassreden schwingen und es schick ist, Menschen als Abschaum, als Dreck zu bezeichnen, dann fühlen wir uns vielleicht berechtigt, im Streit ähnliche Worte zu benutzen und Böses mit Bösem und Schimpfwort mit Schimpfwort zu vergelten. Die Versuchung ist groß, dass auch wir unser Herz teilen zwischen der Beziehung zu Gott und der Beziehung zur Welt. Es kommt dann zum Konflikt zwischen den beiden. Und je länger dieser Konflikt andauert, desto weiter rückt Gott in die Ferne. Wenn nichts Entscheidendes geschieht, dann reißt die Beziehung zu Gott irgendwann ab. Und das ist dann der geistliche Tod des Betroffenen. Naht euch zu Gott, mahnt Jakobus. Wie kommen wir Gott näher? Drei Hindernisse nennt er, die zu überwinden sind. Da ist einmal der Hochmut, zweitens die unreinen Hände und drittens das zweigeteilte Herz. Und was heißt das jetzt im Einzelnen? Hochmut und Demut ist ein Thema, das mehrfach im Text wiederkehrt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Hochmut, Selbstüberschätzung, das ist ein Grundübel unserer westlichen Kultur. Es ist der Hochmut, Gott nicht zu brauchen. Wir atmen diesen Hochmut ein, wie giftiges Gas, wie Stickoxid im Straßenverkehr. Von Kind auf sind wir ihm ausgesetzt, ein Leben lang. Und wir können uns dem kaum entziehen. Das ist eine Folge der sogenannten Aufklärung. Sie kam im 17. Jahrhundert auf und wurde im 18. Jahrhundert zur einflussreichen Philosophie. Damals wollte man noch Wissenschaft betreiben, als ob es Gott nicht gäbe. Man erzählt zum Beispiel von einer Begegnung zwischen Napoleon und dem Physiker Laplace. Napoleon fragte ihn, wo denn in seiner Wissenschaft Gott geblieben sei. Und Laplace antwortete: Majestät, ich brauche ihn nicht. In den nachfolgenden Jahrhunderten brach die Aufklärung nicht nur in alle Wissensgebiete ein, von da aus ist sie auch heute im alltäglichen Leben der Menschen angekommen. Man denkt nicht nur so, als ob es Gott nicht gäbe, man lebt so. Und einen Gott, den es nicht gibt, den braucht man auch nicht. Und heute lassen sich einfache Menschen, die mit Philosophie gar nichts am Hut haben, davon leiten im Denken und im Handeln. Man kann die Wirkung der Aufklärung etwas platt so beschreiben: den eigenen Verstand über alles zu setzen, was ich nicht denken kann, das existiert nicht. Und die Folge davon ist, man hält sich selbst für klug, für schlauer als andere, vor allem als Menschen in früheren Zeiten und aus anderen Kulturen. Wer anders denkt, ist rückständig oder blöde. Wer Gott braucht, zeigt Schwäche, macht sich lächerlich. Das ist geistiger Hochmut. Gott aber widersteht den Hochmütigen. Und das hat Folgen, die wir heute erleben. Gott überlässt die Menschen den Folgen ihrer Gottlosigkeit. Na gut, könnte jetzt einer sagen, das gilt vielleicht für die Welt da draußen, aber was hat das mit uns, mit den Christen zu tun? Es wäre ein Irrtum, wenn wir meinten, davon frei zu sein. Auch unser Denken und Handeln ist davon beeinflusst, vielleicht mehr, als wir ahnen. Gott nicht zu brauchen, das ist schon lange in der Theologie angekommen, spätestens seit Gott für tot erklärt wurde. Und seitdem geht es in der Theologie nur noch um den Menschen. Und das ist auch in den Herzen und in der Glaubenspraxis von Christen angekommen, die mit der Theologie eigentlich gar nichts zu tun haben. Und wer da Zweifel hat, der darf sich gerne selbst prüfen. Welche Empfindungen lösen Worte bei uns aus, wie Demut, wie Untertansein, Buße, Umkehr, um Gnade bitten? Erheben sich dagegen nicht sofort Störgefühle bis hin zu allergischen Reaktionen? Man schiebt das gerne auf die altertümliche Sprache. Sicher kann man dafür modernere Worte finden, aber der Sinn bleibt ja der gleiche. Es sind Symptome eines tief verwurzelten Widerwillens, sich nicht beugen zu wollen vor Gott. Ein Hochmut, der sich eingefressen hat in unsere Herzen von Jugend auf. Und wieder ist es der Hochmut, Gott nicht zu brauchen, es allein schaffen zu wollen, alles selbst im Griff zu haben. Und das geht so lange gut, bis wir in ein Loch fallen, aus dem wir nicht mehr von alleine herauskommen. Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit, persönliche Katastrophen. Wohl uns, wenn wir uns wenigstens dann an Gott erinnern. Aber was ist das für eine Beziehung, in der Gott nur als Feuerwehr dient, wenn es uns schlecht geht wenn er uns dann ansonsten in Ruhe lassen soll. Solchem Hochmut widersteht Gott. Ist uns noch vor Augen, wie groß Gott ist? Gott ist groß, singen wir in einem Lied, und wir haben eigentlich keinen Begriff davon. Was das eigentlich heißt, er lässt sich nicht in die Ecke stellen und wieder hervorholen, wenn wir ihn brauchen. Unser Schicksal, das Zeitliche und das Ewige, liegt in seinen Händen. Er ist der Richter, der unser Tun und Lassen am Ende beurteilen wird. Die wenigsten Menschen, die Gott je gesehen haben, in seiner Größe und seiner Hoheit, in der Bibel war es vielleicht eine Handvoll, die hat es umgehauen, die sind zu Tode erschrocken. Wie können wir diesem Gott näher kommen? Jesus hat es uns gezeigt, wie es geht, in dem Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Wir haben das in der Lesung gehört. Zwei Menschen gehen in den Tempel, das heißt, sie suchen Gott, sie wollen ihm nahe kommen. Ihr Gebet zeigt, dass sie aus völlig unterschiedlichen Motiven Gott suchen. Der Pharisäer, das war ein Mann, der damals als religiöses Vorbild galt, ist zu dem Zweck gekommen, vor Gott zu glänzen mit seiner Gerechtigkeit und mit seinen Verdiensten. Das ist eine andere Art von Hochmut, die halt typisch war für die damalige Zeit. Der andere ist ein Zöllner, ein Steuerpächter, damals der Inbegriff eines Sünders, ein berufsmäßiger Betrüger. Er verlangte von den Leuten ein Mehrfaches von dem, was er fordern durfte. Aber dieser Zöllner muss etwas erlebt haben, was ihn zutiefst erschüttert hat. Jesus sagt da nichts darüber. Es muss genügen, dass ihm wohl die Augen aufgegangen sind über zwei Dinge. Erstens über das, was er getan hat, und zweitens darüber, wie er vor Gott dasteht. Er bringt nur ein paar Worte heraus. Gott sei mir Sünder gnädig. Dieser Zöllner demütigt sich vor Gott. Er schlägt sich an die Brust, damals ein Zeichen von Reue. Er vertuscht sein Fehlverhalten nicht, er leugnet es nicht, er entschuldigt oder beschönigt es auch nicht. Er lenkt nicht ab und beschuldigt auch nicht andere dafür. Nichts von dem, was wir so gerne tun und von uns kennen. Er bittet nur um Gnade. Und das ist echte Buße, so wie Jesus sie versteht. Am Ende stellt Jesus fest, dieser Zöllner ist Gott nahe gekommen, der Pharisäer nicht. Und dieses Gleichnis erklärt noch mehr, nämlich die Worte, wie die Worte zu verstehen sind, die in unseren Ohren so anstößig klingen aus dem Jakobusbrief, wo er sagt: Jammert, klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Hat Jesus was gegen Lachen und Freude? Jakobus meint damit genau das, was der Zöllner tut. Sich an die Brust schlagen, seine Schuld eingestehen, denn das ist nicht Freude, das ist Leid. Aber es ist ein Leid, von dem Jesus sagt: Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Der Zöllner wird getröstet. Gott spricht ihn gerecht, er wird frei von seiner Schuld und kann im Frieden mit Gott nach Hause gehen. Jetzt hat er Grund zur Freude und kann lachen, nicht vorher. Jakobus spricht ja zu Menschen, die zufrieden sind mit sich und mit ihrem Leben, die aber dazu keinen Grund haben. Menschen, die blind geworden sind für ihren Zustand vor Gott. Wenn sie nämlich ihren Zustand erkennen würden, dann würde sich ihr Lachen in Weinen verkehren und ihre Freude in Traurigkeit, ganz von alleine. Erkennt doch, wie ihr vor Gott dasteht, so ruft er mit anderen Worten diesen Selbstsicheren zu. Wann waren wir zuletzt erschüttert über unseren Zustand vor Gott? Der zweite Schritt, den Jakobus fordert: Reinigt die Hände, ihr Sünder. Der Zöllner hat sich als Sünder erkannt und bekannt. Aber wie geht es dann weiter? Geht er nach Hause und macht so weiter wie bisher? Fährt er fort, die Leute zu betrügen? Jesus lässt das offen. Aber der Zöllner kann nicht so weitergemacht haben nach dieser tiefen Erschütterung. Jesu Begegnung mit einem anderen Zöllner zeigt es. Zachäus tritt vor Jesus und sagt: Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das meint Jakobus mit seiner Aufforderung, die Hände zu reinigen. Sünde muss nicht nur bekannt werden, wir müssen sie auch unterlassen, Schaden wieder gut machen. Ein bloßes Bekennen ohne Unterlassen zeigt, dass der vorangegangene Sinneswandel nicht tief genug gegangen ist, dass er vielleicht nur frommes Theater war. Damit kommen wir Gott nicht näher. Wer betet, vergib uns unsere Schuld, der soll auch aufhören mit dem, was er als Schuld erkannt hat. Aber es gibt eine Verheißung: Gott naht sich zu uns, wenn wir uns ihm nahen. Er hilft uns mit seiner Kraft. Wir müssen nur ernsthaft von der Sünde loskommen wollen. Als dritten Schritt fordert Jakobus: Heiligt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wieder so altertümliche Worte. Und hier taucht das Motiv vom Anfang wieder auf: das zweigeteilte Herz. Wer nimmt die erste Stelle ein in unseren Herzen? Jesus oder etwas anderes? Die Welt, unser Ego, schon das Vaterunser, das wir regelmäßig im Gottesdienst beten, das zeigt es uns. Zuerst kommt Gott, die ersten drei Bitten richten sich ja nur an Gott, drehen sich nur um ihn, um seinen Namen, um sein Reich und um seinen Willen. Erst danach geht es um uns Menschen mit unseren Bedürfnissen. Spiegelt sich das in unserer Lebenspraxis wider? Jakobus ruft zur Entscheidung auf. Gebt Gott den ersten Platz in eurem Leben, in euren Herzen. Den Platz, der ihm zukommt. Und wenn das nicht gelungen ist, dann zögert nicht, demütigt euch vor Gott, kehrt wieder um und stellt die richtige Reihenfolge, das richtige Herrschaftsverhältnis wieder her. Dann wird euch Gott erhöhen. Amen.